ARD.
Warum lässt du den O-Ring drin? Ja, wenn der heiß wird, bin ich zu nah dran, dann hau ich ab. Eigentlich sollst du den O-Ring ja immer rausnehmen, weil du reißt dir den ja raus, ne? Ja. Nein, Blödsinn. Erfahrene Artenschutzgeräteträger haben damals immer gesagt, lass den O-Ring drin, wenn der zu heiß wird, der ist aus Metall auf alle Fälle zurück.
Mein Einsatz. Der NDR Feuerwehr-Podcast. Mit Torben Hildebrand und Feuerwehrfrau Theresa Balzer. Ein Podcast für alle, die selbst löschen oder einfach nur wahre Actiongeschichten lieben.
Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist Mein Einsatz, der NDR Feuerwehr-Podcast. Jede Woche mit einer neuen Folge in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und es ist tatsächlich schon wieder eine Woche rum. Wir sind wieder hier in bewährter Runde. Hier ist Torben, Reporter beim NDR, großer Freund der Feuerwehr, das wisst ihr inzwischen.
Und hier ist Theresa, freiwillige Feuerwehrfrau aus Brome. In Brome bin ich Maschinistin, AGT ausgebildet, CSA-Trägerin und LKW-Fahrerin, habe den Kettensägenschein und ja, freue mich auf weitere Lehrgänge.
Es ist wild. Heute nicht am Strahlrohr, nicht am LKW-Lenkrad, sondern wieder im Podcast-Studio. Und wir sind natürlich nicht alleine. Wir haben einen Gast und zwar, ich hätte beinahe gesagt, Ralf Richter ist da, der Schauspieler aus Bochum. Aber er heißt nicht Ralf Richter. Aber Ralf stimmt. Und warum ich auf Ralf Richter komme, das werdet ihr jetzt hören. Hallo Ralf.
Hallo.
Sag nur mal ein bisschen mehr.
Ja, ich heiße Ralf, komme aus der Freiwilligen Feuerwehr Bennigsen. Das ist bei Stadt Springe oder gehört zur Stadt Springe am Deister. Und ich bin da gefühlt eine halbe Ewigkeit in der Freiwilligen Feuerwehr und ich habe auch einen LKW-Führerschein und einen Kettensägeschein, einen Maschinistenlehrgang, einen Gruppenführerlehrgang,
einen Zugführerlehrgang,
einen Ausbilderlehrgang, ja, Funk und Artenschutz.
Also Ralf Richter, wie oft wirst du auf diesen Schauspieler angesprochen? Du hast, die Stimme ist 1:1 dieselbe, finde ich.
Hörst du das? Also ich höre das öfters am Telefon, dass das wohl recht markant ist, aber ich höre mich ja ziemlich selten.
Ja, und seit 55 Jahren, ne?
Also soll wohl schon in jungen Jahren recht tief gewesen sein, die Stimme.
Ja, wie für den Podcast gemacht. Ralf, du hast uns einen Einsatz mitgebracht, der liegt schon länger zurück, 2003.
Bennigsen, ein Ort in der Nähe von Hannover, idyllisch gelegen am Höhenzug Deister. Mitte November. Ralf Seeger und seine Kameraden sind im Feuerwehrhaus, weil sie eine Erste-Hilfe-Übung planen. Doch kurz vor 19 Uhr heulen plötzlich die Sirenen im Dorf. Die Meldeempfänger schlagen Alarm.
Dann haben die meisten von uns gedacht, jetzt kommt wieder die Nummer mit der Alarmübung. Das hat sich dann aber schnell relativiert, weil die Einsatzstelle nicht weit vom Gerätehaus weg ist und man dann doch schon die ersten Rauchschwaden hat aufsteigen sehen. Und weil das Gebäude halt auch recht hoch war, je näher du da rangekommen bist, ne, das waren halt auch nur 200 Meter, da war dann klar, ey, es ist wirklich keine Übung. Ne? Jetzt wird's echt mal ernst. Ne? Du hast teilweise schon Feuerschein gesehen und halt an der Verqualmung. Ne? In allen Farben, hell, dunkel, das kriegst du nicht künstlich hin. So eine Rauchmaschine hat keiner. Ne? Oder Nebelmaschine.
Ja, das wird ja immer gerne so organisiert. Da weiß man nämlich, dass die ganzen Leute im Gerätehaus sind. Ne? Und wenn da eh so eine Erste-Hilfe-Übung oder Erste-Hilfe-Ausbildung ist, dann weiß man, okay, man ist mannstark unterwegs und kann eine gute Übung fahren. Deswegen kommt dieser Gedankengang dann so.
Ja, genau so war es. Aber dafür waren wir denn natürlich erstmal top besetzt.
Zwei Löschfahrzeuge fahren sofort vom Hof. Mehrere Kameraden laufen zu Fuß hinterher, denn es brennt nur gut 200 Meter entfernt auf dem Gelände eines Agrarhandels, am Ortsrand zwischen Bahnlinie und Gartenkolonie. Das Feuer ist in einer mehr als 1000 Quadratmeter großen Halle ausgebrochen, in der unter anderem Getreide und 5000 Tonnen Rübenschnitzel lagern, als Futtermittel.
Ich war auch einer von denjenigen, die zu Fuß hinterher marschiert sind, ne? Aber irgendwann hast du es dann halt gesehen, das ist real, ne? Also da haben sie nicht gebastelt. Und dann weiß man eigentlich schon, da kommst du jetzt auch ohne weiteres nicht dran, ohne Drehleiter. Das dauert ein bisschen bei den Gebäudeausmaßen. Wir haben ja keine lange Alarmierungszeit gehabt. Wir waren ja alle vor Ort, wir waren ja innerhalb von kürzester Zeit alle da. Und wenn du dann schon so einen Flammenschein hast, dann ist da innen drinne schon richtig was passiert. Also heute würde man das Handy rausholen wahrscheinlich und dann irgendwann mal die Frau oder den Freund anrufen oder so und sagen, nee, das wird eine lange Nummer. Damals war das noch nicht ganz so verbreitet. Aber da kannst du dir dann an fünf Fingern abzählen, dass das eine lange Nummer wird, ne? Das hast du mal nicht eben ausgemacht, ne?
Aber da haben wir es auch wieder, ne? Das ist ja wirklich krass. Also am Gerätehaus und du sagst, dann bist du noch zu Fuß. Das ist ja zu Fußlager auf Sicht. Also das ist schon ein starkes Stück. Sonst hat man das ja immer auf Anfahrt, dass du sagst, ne? Wir waren Lager auf Sicht dann. Aber das ist schon doll. Wie ging es dann weiter?
Da wir in Bennigsen keine Drehleiter haben, war klar, dass die erstmal nachalarmieren. Und in der Ecke des Ortes ist die Wasserversorgung auch sehr schlecht. Da geht nur eine Stichleitung hin. Und die hat man ja relativ schnell leer gemacht. Bis das denn so, ne, Wasserwerke anrufen, Druck erhöhen und also es war mal so, die erste Stunde ist echt gut mit Aufbau der Wasserversorgung draufgegangen. Ne? Das kommt einem wie eine Ewigkeit vor. Ne? Du kannst nicht so viel machen am Anfang mit deiner begrenzten Ausstattung, mit deiner begrenzten Wasserversorgung. Das hat da gebrannt und wir hatten da keinen Druck auf den Leitungen. Ne? Ich weiß noch, dass ich da eine Reporterin oder einen Reporter ein bisschen angeflaumt habe, weil natürlich Fotos von Feuerwehrautos mit Blaulicht und Flammen sind ja ganz toll. Und ich habe mich dann mal auf so einen Schlauch gestellt, der keinen Druck hatte und konnte den mit dem Fuß eindrücken. Ich sage, davon könnten Sie mal ein Foto machen und eine Zeitung machen. Das würde der Bevölkerung und uns mehr helfen. Damit hatten wir also echt erstmal zu kämpfen, bis wir da Wasser hingekriegt haben.
Wasser fehlte. Das war das Hauptproblem am Anfang.
Jetzt musst du nochmal erklären, warum fehlte Wasser?
Also wir haben da nur eine Stichleitung. Mhm. Es war wohl mal eine Ringleitung. Die ist aus irgendwelchen Gründen dann irgendwann mal beschädigt worden. Und von der Stadt, seitens der Stadt natürlich nicht wieder richtig instand gesetzt worden. Und dann sind deine Mittel natürlich relativ begrenzt, ne? Bei einer 80er Stichleitung.
Oh, jetzt müsst ihr mir helfen, ihr beiden Feuerwehrkameraden. 80er Stichleitung.
Ja, kannst du uns nochmal den Unterschied zwischen Ring und Stichleitung erklären?
Ja, bei einer Ringleitung, das könnte man sich grob vorstellen, um es ganz einfach zu machen, wie ein Spinnennetz. Alles ist immer miteinander verbunden und wenn ich irgendwo was wegnehme, fließt auch von irgendwoher was nach. Eine Stichleitung stelle ich mir ganz einfach vor wie ein T oder wie ein I oder ein L. Wenn ich da am Ende was wegnehme, kommt von keiner anderen Seite was nach.
Und wir reden über das normale Stadtwasser oder Gemeindewassernetz.
Genau. Ne? Ganz normales Trinkwassernetz.
Und dabei ist das Problem bekannt. Die Feuerwehr hatte schon in der Vergangenheit gefordert, dass die Gewerbetreibenden in der Gegend eine Zisterne oder einen Löschteich bauen oder die Stadt für ein besseres Leitungsnetz sorgt. Doch an diesem Tag müssen die Kameraden sich selbst helfen. Sie legen Schläuche zum Freibad, das etwa einen Kilometer entfernt ist. Ein Aufwand, der sehr viel Personal und Material bindet. Doch in dem Moment gibt es keine Alternative.
Wenn du keine anderen Möglichkeiten hast, und wir wussten, dass wir da erstmal reichlich haben, weil wir dieses Freibad früher auch immer von der Feuerwehr befüllt haben. Und da wussten wir, wir haben erstmal 1,2 Millionen Liter Wasser zur Verfügung. Und damit kannst du ja erstmal arbeiten.
Da hattet ihr auch wahnsinnig Glück. Und manche Freibäder pumpen das ja auch leer über den Winter dann, ne?
Ja, also bei uns ist das Bad so konstruiert wohl, dass das Wasser das Becken schützt. Deswegen lassen die das Wasser wohl immer drin. Und machen es erst zum Frühjahr, tauschen sie es aus.
In dem Fall auch zum Vorteil für euch.
Auf jeden Fall. Es gibt dann auch noch einen sogenannten Hochbehälter. Da von dort aus wurde dann auch durch den Ort noch eine zweite Leitung gelegt. Da ist es dann natürlich so, dass dieser Hochbehälter dann irgendwann leer ist. Der muss den mit den Wasserwerken da abgesprochen werden, dass der dann weiter befüllt wird und dass die auch ein bisschen den Druck erhöhen.
Endlich steht die Wasserversorgung. Auf den Schläuchen ist Druck. Ralf und ein Kamerad rüsten sich mit Atemschutzgeräten aus, um sich im Inneren der Lagerhalle einen Überblick zu verschaffen. Ralf mit Wärmebildkamera, der Kamerad mit Schlauch.
Und zwar sind wir durch ein Hallentor an der Stirnseite, wo noch kein Brand war, also der rechte, wenn man da vorgestanden hatte, der rechte Gebäudeteil schon etwas stärker gebrannt und der linke Teil war zu dem Zeitpunkt, als wir probiert haben, in dieses Gebäude zu kommen, noch relativ, möchte ich mal sagen, unberührt. In der Halle stand noch ein Gabelstapler in der Durchfahrt und wir sollten gucken, ob wir den noch retten können und generell uns ein Bild von innen machen. Und dann bin ich mit einem Kollegen da mit der Wärmebildkamera rein. Damals waren die noch nicht ganz so toll, wie sie heute sind, die Wärmebildkameras. Haben wir noch nicht lange gehalten, da waren die Akkus ziemlich schnell alle. Aber um die Geschichte da anzugucken, hat es vollkommen gereicht. Da brauchtest du dann halt auch keine Wärmebildkamera. Ne? In dieser Durchfahrtshalle, die war noch relativ quellenfrei, weil sie recht hoch war. Da fahren dann halt die LKWs und die Schlepper durch, um das Getreide abzukippen oder die Futtermittel. Da konnte man sich noch ziemlich gut aufrecht bewegen. Und da konnten wir dann schön beobachten, wie das Feuer von der einen Seite unterm Dach am Holz lang kriecht auf die andere Seite rüber. Und das in unmittelbarer Nähe von dem Gabelstapler. Ich habe von der Rettung des Gabelstaplers dann aber abgesehen, weil mein Kamerad gerade frisch Vater geworden ist und es waren keine Menschenleben in Gefahr. Dann kann man dann auch mal die eigene Sicherheit in den Vordergrund stellen.
Der Schlüssel hat aber gesteckt oder er hätte gesteckt beim Gabelstapler oder hätte die noch kurz schließen müssen, um ihn dann rauszufahren? Oder?
Irgendwie haben sie ihn dann doch noch später irgendwie rausgekriegt, recht unbeschadet.
Also der Gabelstapler wurde gerettet?
Der wurde gerettet, genau.
Okay.
Und das ist auch eine Feuerwehrmaxime, ne? Eigenschutz zuerst. Also nicht das Leben aufs Spiel setzen und schon gar nicht für irgendwelche technischen Dinge oder Geräte, ne?
Ja. Absolut, ja. Ja.
Als ihr da drin seid, mit der Wärmebildkamera, und du siehst sogar, wie die Flammen darüber kriechen, wie hat sich das für dich angefühlt? Weil da warst du so nah am Feuer wie kein anderer wahrscheinlich.
Obwohl ich da schon recht lange in der Feuerwehr war, hatte ich recht wenige Brandeinsätze mit im Innenangriff. Das machst du auf einer Feuerwehrschule mal in so einem Brandraum, damit du mal so ein Gefühl dafür kriegst, wenn du Glück hast. Kommt auch nicht immer jeder dran. Das flößt Respekt ein, auf jeden Fall. Ne? Feuer sehen, Feuer hören und dann ein anderer Gebäudeteil hat ja schon relativ stark gebrannt und die Geräusche kriegst du ja trotzdem mit. Ne? Die Maske schützt, deckt ja nicht deine Ohren ab. Ne? Also das Knallen und Scheppern, Knacken, das kriegst du doch ziemlich gut mit, zumindest beim Brand von den Ausmaßen, wenn du da noch in einem Gebäudeteil drin bist. Ne?
Du hast gerade gesagt, du warst schon im Brandraum. Meinst du die klassische Übungsstrecke oder meinst du den Brandcontainer?
Damals war es das Brandhaus.
Das Brandhaus.
Das Brandhaus.
Und da warst du im Innenangriff
drin? Da durfte ich meinen Innenangriff machen.
Also hast schon richtig Wärme gespürt?
Damals noch, ist ja heute unvorstellbar, darf man gar keinem erzählen, aber in Orange. Ne? Dünne orange Jacke, dünne blaue Hose und nicht gehört, ne? Ohrringträger, immer Ohrring raus, ne? Oder erfahrene Atemschutzgeräteträger, Flammschutzhaube gab es auch noch nicht damals.
Ach, ja.
Warum lässt denn den Ohrring drin? Ja, wenn der heiß wird, bin ich zu nah dran, dann hau ich ab.
Der Indikator für dich dafür.
Ja, war also immer so der Indikator, eigentlich sollst du den Ohrring ja immer rausnehmen, weil du reißt dir den ja raus. Ne?
Ja.
Nein, Blödsinn, erfahrene Atemschutzgeräteträger haben damals immer gesagt, lass den O-Ring drinne, wenn der zu heiß wird, der ist aus Metall auf alle Fälle zurück. Und ich habe mich im Brandhaus wirklich damals leicht verbrannt. Der Kragen war nicht ganz hoch und ich hatte hier so eine richtig schöne rote Stelle. Abends beim Bier trinken im roten Hahn konnte man das dann schön sehen.
Ja, da sind die Maßnahmen heute dann schon besser geworden. Ne? Also ich durfte Gott sei Dank auch schon mal die Erfahrung im Brandcontainer machen und habe dann wirklich die krasse Hitze gespürt und ja, das war eine tolle Wärmegewöhnung.
Ja, also die Kleidung ist wesentlich besser wie früher. Also schützt uns wesentlich besser.
Aber nochmal zurück vom Brandhaus, von der Übung, zurück in das echte brennende Haus, in die echte brennende Lagerhalle. Hattest du deinen Ohrring da auch noch drin?
Ja, klar.
Und du hast es gemerkt, dass es heiß wurde?
Nein, das war oben unter der Decke.
Ja.
Also das war wirklich zu weit weg. Ne? Es ist unter der Decke lang gekrochen. Die Decke hat mit Sicherheit da bei einer Durchfahrtshöhe von 6-8 Metern gehabt. Das war ja dafür gedacht, dass da LKWs und große Schlepper durchfahren. Ne?
Du hast gesagt, es knallte und schepperte. Was hat da geknallt?
Ich vermute mal, dass das die Eternitplatten waren, die teilweise auf dem Dach verlegt waren. Weil wenn die genug Hitze kriegen, dann knallen die.
Dann springen die?
Ja.
Ja. Das heißt, drohte auch von oben was runterzustürzen?
Ja, also grundsätzlich hast du bei Gebäudebränden solchen Ausmaßes immer die Gefahr, dass irgendwas dann sich löst, ob es die Dachrinne ist, weil der Sparren abgebrannt ist oder die Hitze, wenn innen drin eine Metallkonstruktion verbaut ist, dann drücken sich öfter mal auch die Giebel raus durch die Hitze. Das war da dann irgendwann auch der Fall. Da ist ein riesen Giebel umgefallen. Und hat dann da noch beträchtliche Schäden an abgestellten Fahrzeugen und so angerichtet. Ne? Aber die waren halt nicht mehr zu retten. Das war echt zu gefährlich. Ne?
Gut 20 Meter haben sich Ralf und sein Partner in die Lagerhalle vorgewagt. Dann drehen sie um. Mittlerweile sind zwei Drehleitern eingetroffen, um das hohe Gebäude von außen löschen zu können. Ein weiterer Schauplatz. Neben der Halle steht ein Tank. Dort lagern 100.000 Liter Flüssigdünger. Die Kräfte müssen ihn permanent kühlen, damit er nicht platzt.
Und dann haben sie natürlich probiert, mit den Drehleitern von oben an die Brandnester gezielt daran zu kommen. Weil du ja von oben einen viel besseren Überblick hast, als wenn du von unten immer nur so den Strahl reinlaufen lässt, sage ich mal so. Ne?
Und du hattest nach dem Innenangriff, hattest du dann erstmal Pause oder hast gleich dann abgerüstet und hast gleich da weiter unterstützt?
Ich hatte erstmal einen kleinen Moment Pause.
Ist ja auch wichtig, ne? Wir trinken danach, ist wichtig, ja.
Nochmal kurz zur Kleidung, ne? Zur Einsatzkleidung. Theresa, ihr habt heute wirklich wärmeresistente, dicke, schwere Einsatzklamotten. Ich höre das raus, du hast es ja eben schon beschrieben, da hat sich was getan bei der Feuerwehr. Ne? Wie war das damals mit diesen ja, orangenen, manchmal werden sie ja so ein bisschen despektierlich als Müllarbeiter oder Müllabfuhrklamotten bezeichnet. Ne?
Also hier, da gab es dann schon die ersten etwas dickeren Jacken in Orange, die schon flammabweisend sein sollten, aber an Hose und Flammschutzhaube war da noch nicht zu denken. Ne? Und diese Jacken waren damals wahnsinnig teuer. Ne? Also das war ein Akt, bis die Kommunen die besorgt haben. Ne? Und dann mussten die ja auch zum Waschen gegeben werden nach so einem Einsatz. Die darfst du nicht zu Hause waschen wegen dem Schadstoffen, die da reinziehen vom Brandrauch. Das ist ja heute auch noch so. Ne? Heute ist man da wesentlich weiter. Wir sind da eine ganze Woche in diesen stinkenden Klamotten rumgelaufen. Ne? Heute tauschte die sofort aus. Ne? Sich damals kein Mensch einen Kopf drum gemacht. Ne?
Ja, Feuerwehr professionalisiert sich, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Von Jahr zu Jahr.
Gott sei Dank, ja.
Ja, also und mittlerweile ist das auch bei den Freiwilligen angekommen. Ne?
Dunkler Rauch zieht durch die Luft. In Radiodurchsagen werden die Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen. 200 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Ihnen bleibt aber nichts anderes übrig, als die Halle kontrolliert abbrennen zu lassen. Obwohl das Feuer sich bald nicht mehr ausbreitet, birgt der Einsatz immer neue Herausforderungen.
Ja, das hat dann nachts auch noch angefangen zu frieren. Das ist dann ja glatt geworden. Da musste der Bauhof noch kommen und Streusalz bringen, weil irgendwann diese Einsatzstelle natürlich überall, wo Löschwasser hingeflossen ist, schön gefroren war.
Außerdem bereiten die getrockneten Rübenschnitzel den Kräften Probleme. Die Kombination aus Zucker, Hitze und Wasser ist tückisch.
Das hast du nicht abgelöscht gekriegt. Du kannst da Wasser drauf pumpen ohne Ende. Je mehr du gelöscht hast, desto mehr Menge wurde das. Das ist ja ein Produkt, ein Abfallprodukt aus der Zuckerrübenproduktion. Gehäckselt und stark getrocknet unter Hitze. Also das ist ein Futtermittel. Das wird hauptsächlich in der Rinderzucht und so weiter wird das eingesetzt, weil es ein relativ natürliches Futtermittel ist. Wenn du da jetzt aber Wasser drauf gibst, dann dehnt sich das wieder aus. Dann kriegt es Volumen.
Es wird schön warm.
Es wird schön warm. Und dann hat das irgendwann die Wände auseinandergedrückt, weil von oben ist ja vom Dach und so auch wieder da noch draufgefallen. Dann hat das gebrannt. Das war ein Riesenberg im hinteren Teil der Halle. Und das hat natürlich auch entwickelt dann einen gewissen Geruch, den man 14 Tage im Ort hatte. Und dann war denn zum Schluss auch die Bevölkerung etwas ungehalten.
Aber du sagst, die Bevölkerung war ungehalten. Warum war der Geruch denn eher im negativen Sinne? Ich stelle mir jetzt vor, Rüben, Zuckerrüben, da stelle ich mir vor, das riecht süßlich, Karamell.
Ja, aber da sind ja auch Sachen vom Dach reingefallen. Ne? Dann brennt da Holz mit ab und Dachpappe. Und es war ja jetzt nicht die sauberen Rübenschnitzel, die da abgebrannt sind. Ne?
Das heißt?
Und in Verbindung mit Wasser, wenn du das weiter ablöscht, hast du ja auch immer wieder eine Rauchentwicklung, ne? Oder eine Wasserdampfentwicklung, was ja dann auch diesen typischen Geruch gibt, den wirst du auch kennen von Nachlöscharbeiten.
Ja.
Wenn man da so schön mit dem Wasser aufs glühende Holz so drauf hält, wie schön das so qualmt und stinkt. Ne? Wenn man das im großen Ausmaße über eine längere Zeit hat, da ist die Bevölkerung oder Teile der Bevölkerung, die sind schon etwas ungut geworden.
2 Wochen liegt der Brandgeruch in der Luft. 2 Wochen nach dem Ausbruch des Feuers beschäftigt das Unglück auch die Feuerwehrleute immer noch. Die verkohlten Reste müssen abtransportiert werden. Teile hat ein holländischer Unternehmer für seine Biogasanlage aufgekauft. Der Rest muss auf einer Deponie entsorgt werden. Doch auch das Umschichten und Abtransportieren der zuckerhaltigen Masse ist nicht einfach.
Wenn du natürlich das verlädst, dann wühlst du das natürlich auch mal wieder auf. Dann fängt das immer wieder an zu brennen, weil das waren ja Tonnen. Und deswegen haben diese Löscharbeiten haben sich dann da über 14 Tage gezogen. Da, wo dann immer mal wieder Kameraden da nachmittags oder tagsüber ausgeholfen haben, diesen Abtransport von diesem Brandgut da zu bewerkstelligen.
Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr Schichten eingerichtet oder bist zwischendurch mal arbeiten gegangen und dann wieder 2 Tage also löschen?
Ich war nicht die ganze Zeit da, weil ich zwischendurch auch mal arbeiten musste. Einige haben sich freigenommen, die haben das dann halt so
geregelt.
Auf jeden Fall hat es ewig gedauert, das so kalt zu kriegen, dass es auf die LKWs laden kannst, ne? Und keine Gefahr mehr für den Fahrer oder für den Straßenverkehr darstellt. Ne?
Also die LKWs dann mit Mulden und da wurde das dann reingekippt?
Ja,
und,
genau.
Okay, welche Gerätschaften habt ihr benutzt, wenn das jetzt
so eine das hat alles dieser Holländer organisiert. Der hat einen Bagger mitgebracht und er hatte seine LKWs dann auch da vor Ort. Die hatten einen Spezialbagger extra hingebracht, der eine Hochfahrkabine hat, damit er von oben auch sieht, was da passiert, weil ja immer wieder Qualm aufgestiegen ist.
Aber es wurde dann nur mit Bagger und Co., also mit Schaufel vorne gearbeitet, aber tatsächlich ein Feuerwehrmann, Frau, stand da nicht und hat geschippt.
Nein, das haben Maschinen gemacht. Also es war hauptsächlich da, um dann immer mal wieder auftretende Brandnester, wenn du das wegnimmst und da kommt wieder Sauerstoff ran, abzulöschen.
Nach den 2 Wochen kann die Feuerwehr das Gelände an den Inhaber übergeben. Die Glutnester sind vollständig gelöscht, drohen nicht mehr neu aufzuflammen. Die Polizei schätzt, dass das Feuer einen Schaden von 2 Millionen Euro verursacht hat. Vermutlich wurde es durch einen Kurzschluss in der Elektrik eines Förderbandes ausgelöst. Verletzt wurde niemand. Aus dem Gedanken, es könnte sich um eine Übung handeln, wurde einer der bis dahin längsten Einsätze für die Kameraden.
Also wir hatten Jahre davor da schon mal in der Nähe auf diesem alten Gelände ein Einsatz, der hat auch schon recht lange gedauert, eine Nacht durch und dann war es aber auch echt gut. Aber das war schon was Besonderes.
Etwas Besonderes ist auch das Fahrzeug, das mittlerweile in dem Ort untergebracht ist und die Löschwassersituation verbessert hat. Ein SW 2000 vom Bund. Ein Schlauchwagen, der sich besonders dafür eignet, Wasser über eine längere Strecke hinweg zu fördern.
2000 Meter B-Schlauch an Bord in Kassetten, die sich selbst entleeren. Also der Schlauch legt sich quasi von alleine.
Wahnsinn.
Muss kein Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau die Schläuche ausrollen.
Und das ist schon eine Arbeitserleichterung. Ja.
Ein Einsatz, der auch Jahre später Spuren hinterlässt.
Der Einsatz wird immer da sein. Ich gehe da ganz oft vorbei, weil die Gartenkolonie ist da genau an diesem Grundstück. Ich komme da also echt oft vorbei. Ich finde es halt auch schade ums Grundstück, ne?
Tja, nicht immer geht ein Einsatz erfolgreich zu Ende sozusagen. Nicht immer kann man was retten.
Für uns ist es ja eigentlich als Feuerwehrfrau, Mann, ist es ja eigentlich schon immer ein Erfolg, wenn alle gesund wieder nach Hause kommen. Und der Rest, du hast es ja probiert. Es liegt ja nicht an dir. Es ist auch, wenn du zum Verkehrsunfall fährst. Es gibt Verkehrsunfälle, da kommst du hin, da hättest du als Unfallchirurg daneben stehen können. Du kannst den Menschen nicht mehr helfen. Aber du hast es wenigstens probiert. Und das sollten sich auch gerade so jüngere Kameraden, die da so ein bisschen, oder Kameradinnen, sollten nicht so enttäuscht sein, wenn das mal nicht so funktioniert. Letztendlich alle heile nach Hause gekommen, alles richtig gemacht.
Ralf, wir sagen danke, dass du da warst.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Und wenn ihr auch uns eure Einsätze erzählen wollt, schickt eine E-Mail an meineinsatz@ndr.de.
Und für alle, die nicht genug von Feuerwehr bekommen können, geht doch gleich mal in die ARD-Audiothek. Da gibt's nämlich schon die nächste Folge. Wie immer an dieser Stelle nach unserem Einsatz haben wir noch einen Tipp für euch, und zwar einen anderen Podcast-Tipp. Sprechen wir über Mord, den legen wir euch gerne ans Herz. In diesem Podcast redet unser Kollege und ARD-Terrorismus-Experte Holger Schmidt mit dem ehemaligen Bundesrichter Thomas Fischer über wahre Verbrechen. Fischer ist einer der profiliertesten Kenner der deutschen Justiz. Und gemeinsam nehmen die beiden Fälle auseinander sozusagen. Die sind oft blutig, grausam, auch manchmal verstörend, aber das, was die beiden machen, das ist nie bluttriefend, sondern sie sezieren diese Fälle juristisch schlau.
Was steckt hinter dieser Tat? Wie sind die Richter zu ihren Urteilen gekommen? Was hat das mit Recht und Gerechtigkeit zu tun? Und was sagt unser Umgang mit solchen Taten aus über uns und unsere Gesellschaft?
Sprechen wir über Mord, gibt es jeden zweiten Montag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. So, zum Abschluss nochmal ein dreifaches Gut wär, ne?
Genau, so wär's eigentlich, ja.
Eigentlich, ja. Übrigens, kleine Anekdote noch ganz schnell zum Schluss. In der Jugendfeuerwehr, wo ich war, hieß das früher immer Gut Schlauch. Wir waren die einzige Feuerwehr weit und breit, die nie Gut wär gesagt haben, sondern immer nur Gut Schlauch. Bis heute lachen sich da Leute noch drüber kaputt.
Ist es heute noch so?
Ich glaube ja.
Echt?
Müsste mal nachfragen, keine Ahnung. Also, Gut Schlauch oder Gut wär, wir sagen Tschüss.
Tschüss.
Ciao.